Um die engen deutsch-türkischen Beziehungen zu verstehen, muss man fast 100 Jahre zurückblicken. Was waren denn damals die Gründe für die deutsche Orientpolitik, aus der dann das Bündnis zwischen dem wilhelminischen Deutschland und dem damaligen Osmanischen Reich entstand?
Also um 1900 rum war ja im damaligen Deutschen Reich so diese Idee des Platzes an der Sonne, den man sich ergattern will, relativ vorherrschend. Im Nahen Osten, beziehungsweise damals im Osmanischen Reich, hatten vor allem Frankreich und Großbritannien das Sagen. Und Deutschland wollte dann eben auch diesen Platz an der Sonne im Osmanischen Reich sich ergattern. Da ging es um Absatzmärkte, da ging es viel um Rohstoffquellen. Und über den Bau der Bagdadbahn, der schon ab den 1880er Jahre von deutschen Ingenieuren geplant wurde. Mit dieser Bagdadbahn hat man dann eben versucht, auch diese Interessen im Osmanischen Reich durchzusetzen.
Es gab ja nicht nur strategische und wirtschaftliche Interessen, die das Bündnis oder diese Beziehungen, die sind ja auch noch dann auf militärischen Bereich ausgeweitet worden.
Dieser militärische Bereich, also Verbindungen, die gehen inzwischen rund 180 Jahre sogar zurück. Es gab 1838 schon einen Aufstand eines kurdischen Fürsten im Osmanischen Reich und da hat ein preußischer Militärstratege, Moltke hieß der, dem Osmanischen Reich damals ist dem beratend zur Seite gestanden, um diesen kurdischen Aufstand niederzuschlagen. Und seit 1838 gibt es dann immer wieder militärische Zusammenarbeit eben zwischen dem Osmanischen und dem Deutschen Reich bis letztendlich zum Ersten Weltkrieg, wo im Vorfeld des Ersten Weltkrieges auch über Schützenhilfe durch preußisches Militär versucht wird, das osmanische Heer aufzurüsten und zu modernisieren.
Inwieweit war denn deutsches Militär an dem Völkermord an den Armeniern beteiligt oder beteiligt, kann man wohl sagen?
Also es war unter anderem das Militär beteiligt, das Ganze hat aber auch, also man kann die Geschichte auch des Völkermordes an den Armenierinnen und Armeniern ganz gut am Bau der Bagdadbahn auch nachzeichnen, die ja mit deutschen Krediten gebaut wurde, die Konzession hatte die Deutsche Bank, von deutschen Ingenieuren durchgeführt wurde und diesen deutschen Ingenieuren wurden dann ab Frühjahr 1916 auch armenische ZwangsarbeiterInnen zur Seite gestellt, in Anführungszeichen, die dort ausgebeutet wurden an der Bahnstrecke, kommandiert eben von deutschen Ingenieuren und die dann ab Frühjahr 1916 auch systematisch in Höhlen System teilweise zusammengetrieben und grausam ermordet wurden.
Das Deutsche Kaiserreich sowohl wie das Osmanische Reich, das damalige, gehören ja beide zu den Verlierern des Ersten Weltkriegs und beide Reiche sind danach zusammengebrochen. Aber wie haben sich denn die Beziehungen des nun kemalistischen türkischen Staates dann zum NS-Regime entwickelt? Was ist da passiert?
Also da muss man ein bisschen vorgreifen. Diese jungtürkische Regierung putscht sich ja im Osmanischen Reich im Jahr 1908 schon an die Macht. Und diese Jungtürken vertreten eine sehr stark nationalistische, tendenziell rassistische Ideologie und versuchen eben quasi, das ist eben die Zeit, in der die Religion so die herrschende Deutungsmacht auch im Osmanischen Reich verliert, was ja in vielen Teilen der Welt passiert durch die Industrialisierung. Und anstelle des Islam setzen sie halt als herrschende Ideologie den Nationalismus. Unterstützt werden die Jungtürken schon vor 1908 vom Putsch von nationalliberalen Publizisten und von Ökonomen auch aus dem Deutschen Reich, denen das ganz gut gefällt, was die Jungtürken da betreiben und die sich halt auch einfach ein ökonomisches Zusammenspiel erhoffen. Und wie du gesagt hast, im Ersten Weltkrieg kämpft man dann zusammen. Beide Seiten verlieren diesen Krieg und dann entsteht so eine Dynamik, weil es ja im Osmanischen Reich parallel zum Versailler Vertrag diesen Vertrag zu Sèvres gibt, der auch in der Türkei, ähnlich wie beim Vertrag zu Versailles in Deutschland, als große Schmach empfunden wird. Und auf dem Boden dieser Schmach und des Versuchs, die nationale Größe wiederherzustellen, entwickelt sich dann auch in der Türkei quasi Mustafa Kemal genannt, Atatürk, Vater der Türken, kommt er dann an die Macht, halt ein sehr völkisches, ethnisch rassistisches Regime. Und da gibt es natürlich auch von den ideologischen, vom ideologischen Background zwischen dem deutschen Faschismus und diesem rassistischen Regime, das sich in der Türkei nochmal stärker nach dem Ersten Weltkrieg entwickelt, natürlich Parallelen auch.
Aber dieses Verhältnis hat nicht dazu geführt, dass die Türkei oder die kemalistische Türkei nun an der Seite von des NS-Regimes ein militärisches Bündnis und in den Krieg gezogen ist.
Richtig, also der damalige Staatspräsident Ismet İnönü heißt er, hat es quasi durch einen Schlingerkurs geschafft, die Türkei da rauszuhalten. Die Türkei wurde, war natürlich auf einem Druck von Seiten Englands und Frankreichs ausgesetzt. Genau, und ist dann erst zum Ende des Ersten Weltkrieges Zweiten Weltkrieges, Entschuldigung, Deutschland den Krieg erklärt und war davor so ein bisschen zwischen den Fronten gestanden.
Machen wir jetzt einen großen Schritt vielleicht zu der neueren Zeit. Die Türkei, die will ja seit langem die EU-Mitgliedschaft oder will seit langem die EU-Mitgliedschaft. Und einerseits kann man wohl mit Fug und Recht sagen, dass Deutschland ziemlich viel dafür tut, genau dies zu verhindern und andererseits aber sich hinstellt und die Türkei als unverzichtbaren Partner bezeichnet. Wie ist denn dieser Widerspruch ein bisschen zu erklären?
Also es gibt diesen Widerspruch. Die Türkei ist nach wie vor allem ökonomisch, wird von der Bundesrepublik als ökonomisch sehr wichtig erachtet. Sie ist nach wie vor wichtiger Absatzmarkt. Es werden dort viele Investitionen getätigt. Es gibt allein auf türkischem Boden 5000 deutsche Firmen, die dort ihren Sitz haben. Und auch seit Beginn der AKP-Ära nach der Jahrtausendwende nach 2002, es sind ganz viele Kredite auch aus der Bundesrepublik ins Land geflossen. Und da besteht natürlich auch eine Abhängigkeit auch von Kapitalströmen. Und das ist so der eine Punkt. Dann gibt es natürlich geostrategische Interessen. Die Türkei stellt aus europäischer Sicht so die einzige Landbrücke Richtung Zentralasien dar. Und man will ja weg von dieser Abhängigkeit von russischem Gas. Und deswegen ist natürlich die Türkei so die einzige Option quasi, um an die Erdöl- und Erdgasvorkommen in Zentralasien, Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan zum Beispiel heranzukommen, ist die Türkei. Und es geht natürlich auch um Militärstützpunkte, die für Einsätze im Nahen Osten wichtig sind, um den Zugang zum Mittelmeer und dem Schwarzen Meer. Das ist das eine, weswegen natürlich auch die Bundesrepublik anstrebt, die Türkei in die EU einzubinden. Jetzt gibt es aber parallel dazu, wirtschaftlichen Interessen, die nach wie vor da sind, so ein bisschen Spannungen, die sich vor allem im syrischen Krieg entladen. Das sind letztendlich Spannungen zwischen der sunnitischen Machtachse, die ja im syrischen Krieg sehr dominant ist, also Saudi-Arabien und Türkei, und den Interessen von NATO-Staaten. Obwohl ja, und auch das ist ein bisschen ironisch an der Sache, auch die Türkei eben sich im NATO-Militärbündnis befindet. Und deswegen ist sich da ist so ein Spannungsfeld zwischen diesen ökonomischen, geostrategischen Interessen andererseits und dem Kurs, den Erdogan quasi in Syrien fährt.
Jetzt ist die Türkei seit langem auf der Warteliste zur EU-Mitgliedschaft. Wie lange kann man denn ein Land hinhalten, ohne dass es sauer wird? Ist vielleicht diese Entwicklung, die mit Erdogan und der AKP jetzt in der Türkei stattfindet, vielleicht eine Reaktion auf den nicht stattfindenden EU-Beitritt?
Das kann man ganz sicherlich so sagen. Und man kann dem AKP-Regime schon auch attestieren, dass es ein Stück weit geschafft hat, auch eine Alternative sich zu schaffen, eine geostrategische zum EU-Beitritt, dahingehend, dass man in letzter Zeit punktuell wieder auf Russland zugegangen ist, dadurch, dass man stellenweise sogar auf das batistische Assad-Regime in Syrien zugegangen ist, hat man auch ganz deutlich gezeigt gegenüber der EU, wir können theoretisch auch ohne euch, und das ist natürlich als, wie du gesagt hast, Abwehrreaktion quasi auch zu sehen auf dieses Hinhalten.
Vielleicht noch ein gewagter Blick in die Zukunft. Nun schauen ja alle gebannt auf diesen berühmten 16. April, wo das Referendum in der Türkei ablaufen soll. Jetzt nehmen wir mal den Fall, Erdogan kommt mit seinem Vorhaben gar nicht durch. Das Referendum wird abgelehnt. Vielleicht ein Ausblick, was würde denn dann passieren? Oder vielleicht eine Einschätzung zu der Situation, was danach folgt?
Wenn das Referendum so nicht durchkommt und mehr als die Hälfte der TürkInnen quasi gegen das Referendum stimmen, dann ist natürlich, besteht auch die Möglichkeit, dass Erdogan sagt, ich mache es einfach trotzdem, dass er diese Wahl nicht anerkennt, dass er irgendwelche Gründe findet, warum die Wahl gefälscht sein könnte und Ähnliches, was ja in der Vergangenheit auch schon in ähnlicher Art und Weise passiert ist. Er kann sein, dass er das nicht anerkennt und einfach trotzdem dieses System durchsetzt. Man muss ja auch sagen, dass es ohnehin schon so ist, dass er nicht sich längst vom Boden der türkischen Verfassung wegbewegt und auch schon jetzt quasi Methoden verwendet, die definitiv nicht mehr verfassungskonform sind. Und ich würde es eher so sehen, dass dieses Verfassungsreferendum diese Methoden im Nachhinein legitimieren soll. Und natürlich wird die Situation für die lohnabhängige Klasse, für ethnische, religiöse Minderheiten ebenso in der Türkei noch schlimmer werden, wenn das Verfassungsreferendum durchkommt. Die Methoden aber jetzt, die angewendet werden, im Krieg gegen die Zivilbevölkerung Kurdistans, und auch was Einschnitte oder was Angriffe auf die lohnabhängige Klasse in der Türkei betrifft, sind ja ohnehin sehr schlimm. Und jetzt habe ich mich ein bisschen verzettelt.
Macht nichts.
Genau. Also ich glaube, es geht darum, einfach die Methoden, die jetzt schon angewendet werden, die jetzt schon nicht verfassungskonform sind, im Nachhinein zu legitimieren. Sollte er nicht durchkommen mit dem Referendum, wird er, glaube ich, weitermachen wie bisher einfach.
Gibt es denn irgendwo Licht am Ende des Tunnels, wenn man so sagen will? Gibt es irgendeine Art von Lösungen, um aus diesem unerträglichen Verhältnis überhaupt mal rauszukommen?
Ja, man muss halt auch da wieder ein Stück weit in die Geschichte gucken, dass der Nationalstaat, so wie er in der Türkei entstanden ist, nichts Natürliches ist. Dass er von vornherein ein Konstrukt ist, das auf Volk, auf Ethnie, auf eine einheitliche Sprache, auf einen Führer und so weiter abzielt. Jetzt ist aber sind die Gebiete, die der türkische Staat für sich beansprucht, sehr plurale Gebiete, in denen auch ArmenierInnen lange gelebt haben, teilweise immer noch leben, in denen auch viele kurdische Menschen leben. Und dieses Konstrukt hat sich von Anfang an nur aufrechterhalten lassen, dadurch, dass man dem Genozid Vorschub leistet, dass man versucht, zwanghaft alles in ein nationales Korsett zu pressen. Ich glaube, dass eine Möglichkeit innerhalb des nationalstaatlichen Rahmens der Türkei weiterhin zu Problemen führen wird und dass eine Möglichkeit, das Licht am Ende des Tunnels letztendlich nur in dem Aufbau von gesellschaftlichen Alternativen zu sehen ist.
Gut, wunderbar, sehr schön. Ja. Das wäre es jetzt gewesen.
Ja, ich bin ein bisschen heiser, ich hoffe, ich...
Nö, das hat man jetzt gar nicht gemerkt.
Ja, okay.
Wunderbar.
Super, wann strahlt ihr das denn aus?
Also wir machen es jetzt so, haben wir beschlossen, wir tun einen ersten kleinen Teil heute senden und weisen darauf hin, dass der ausführliche Beitrag dann morgen vor der Veranstaltung läuft.
Okay, genau. Und jeweils um wie viel Uhr?
Also jeweils immer um 17 Uhr.
Okay, super. Gut, weiß ich Bescheid.
Und wir stellen es auch auf unsere Seite, radio-z.net.
Genau, die habe ich.
Da kann man es dann auch sich anhören und runterladen.
Super.
Gut, wunderbar, vielen Dank.
Ja, gerne.
Bis zur Veranstaltung, ich komme da auch.
Ja, super.
Tschüss.
Bis dann, tschüss.